So, guten Morgen. Ich bin etwas erkältet. Ich weiß nicht, ob die Stimme leiser ist als sonst. Geht's? Ich hoffe, dass ich jetzt lautstärkemäßig durchhalte. Sonst, also zur Sicherheit, es wäre natürlich angenehmer für mich, wenn Sie nicht ganz so weit hinten sitzen, weil ich dann nicht so weit brüllen muss. Mir ist aber klar, dass der Mensch so einen Reflex hat, immer ganz weit hinten sitzen zu wollen. Das ist ein Mensch. Würde ich keine Gewalt anrufen. Aber vielleicht überlegen Sie nochmal nach vorne zu rücken. Ja, kurzer Rückblick auf die vergangene Sitzung. Wir hatten uns beschäftigt mit dem mitten in die expandierende biologische Wissenschaft des 19. Jahrhunderts hineinplatzenden Gedanken einer Evolution der Arten. Und das sind namentlich die Theorien von Darwin und Wallace gewesen. Sie erinnern sich, publiziert im Jahr 1859, mehr oder weniger parallel. Zum einen hatten wir uns die Machart dieser spektakulär neuen evolutionären Perspektive klargemacht. Sie fasst nicht mehr den Organismus, sondern die ganze Art ins Auge, diese Perspektive der Evolution. Und sie betrachtet diese Art als ein Phänomen, das man auf einer autonomen Entwicklungslinie gewissermaßen im erdgeschichtlichen Maßstab betrachten kann. Hier zeigt sich aus der darwinschen Sicht, dass die Artgrenzen zwar nicht fließend sind, aber übergängig. Und das ist auch eine neue Sicht. Ich hatte Ihnen einige Autoren genannt, die sich vorher auch schon mit der Frage der Arten beschäftigt haben, aber jedenfalls war da immer die unhinterfragte Vorannahme, dass Arten Arten sind, also getrennt und dann jeweils ihre möglicherweise auch ein wenig mit Veränderung verbundene Entwicklung haben. Aus Darwins Sicht sind die Grenzen zwischen Arten übergängig, und zwar prinzipiell. Neue Arten entstehen aus vorhandenen, und zwar durch einen allmählichen Prozess, dessen Grundpunkt die schlichte Separation, also die Trennung der sich fortpflanzenden Gruppen, die Aufteilung in Teilpopulationen ist. Sowas kann passieren, zum Beispiel aus geografischen Gründen. Darwin hat auf Inseln geforscht, auch da ist naheliegend, wie das passieren kann, dass sich getrennte Populationen bilden und dann eben auch getrennt entwickeln. Im Inneren dieser spezifischen, autonomen Form von Entwicklung, Ausdifferenzierung, Auseinanderentwicklung, die natürlich auf sehr lange Zeit hin stattfindet, sieht Darwin zwei Mechanismen am Werk. Und das ist gewissermaßen die neue Logik, die mit seiner Theorie auch initiiert ist und die dann über Jahrzehnte nicht nur die Biologie, sondern eigentlich die allermeisten angrenzenden und auch die geisteswissenschaftlichen Disziplinen beeindruckt. Zwei Mechanismen, Variation und Selektion, in ihrem Zusammenspiel machen die Entwicklungsdynamik aus. Das heißt, permanent entstehen kleine Abweichungen, Variationen, und ausgewählte von diesen Abweichungen setzen sich durch. Diese Auswahl, das ist der Mechanismus der Selektion. Es geht dabei um Auswahl im Ergebnis. Also es wird belohnt, was sich bewährt. Es ist nicht so, dass die Evolution sozusagen permanent eingreifen würde, indem sie Exemplare umbringt oder dergleichen, sondern das, was sich bewährt, wird gewissermaßen durch Fortbestand belohnt. Die damit einhergehende faktische Konkurrenzlage nennt Darwin Struggle for Existence. Damit ist nicht gemeint, dass die einzelnen Individuen permanent Krieg untereinander führen oder sich gegenseitig auffressen würden oder dergleichen, sondern es geht um diesen Prozess, der eigentlich nur projiziert auf die Länge der Zeit sichtbar wird. Eine Art langsamer Wettlauf ums Weiterleben, ums Überleben bestimmter Merkmale. Diese Perspektive prägt auch den Lebensbegriff um. Leben heißt hier nämlich zunächst einmal einfach Überleben, Bleiben, Fortbestand. Und gemeint ist weniger die Lebensdauer des Einzelnen, auch wenn die bezogen auf die Fortpflanzungschance eine gewisse Rolle spielt. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt, sondern der Lebensbegriff wird von Darwin gewissermaßen verschoben, weg von der Ebene des Individuellen und hin zur Ebene des Fortbestandes der Arten. Am Überleben des Individuums, könnte man zugespitzt sagen, interessiert lediglich, inwiefern dieses Faktum, wie lange ein Individuum lebt, zum Fortbestand der Art und damit zum Leben und Überleben der Art beiträgt. Was ich gerne noch ausführlicher in den Blick genommen hätte, aber da hatten wir Feueralarm, weswegen jetzt ein Stück der Vorlesung fehlt, im Netz können Sie das anhören, ist, dass sich natürlich mit dieser neuen, ich sag mal, Makro-Lebensperspektive der Evolutionsbiologie neue Spannungen auch ergeben zu den anders gelagerten Lebenskonzepten Mitte des 19. Jahrhunderts, die ja Mitte des 19. Jahrhunderts auch in der Diskussion sind. Das ist zum einen das Lebenskonzept der physiologischen Biologie oder auch Medizin. Also dieser Blickwinkel, den wir auch schon kennengelernt hatten, nochmal Stichwort Cuvier, dieser Blickwinkel, der primär Organismen ins Auge fasst. Hier ist ein ungeklärtes Verhältnis, wie sich diese Ebene des Lebens von Organismen denn nun eigentlich systematisch beziehen lässt auf dieses Thema des Lebens und Überleben der Arten. Da schlägt Darwin zwar eine bestimmte Vermittlungslogik vor, aber das ist ja eine sehr formale und karge, mehr oder weniger populationsstatistische Logik, wie sich das sozusagen substanziell verhält, diese beiden Ebenen. Also das Individualleben im Verhältnis zum Gattungs- oder Artleben ist einigermaßen ungeklärt, also biologisch, empirisch vor allem auch ungeklärt. Zum Zweiten ergibt sich eine Spannung zu demjenigen Lebensverständnis, das sich um das erzählbare Handeln von Individuen dreht. Zum ersten Punkt hatte ich eben schon angedeutet, dass die Langzeitperspektive der Evolutionsbiologie tatsächlich zunächst sehr unverbunden neben der Physiologie steht und die Physiologie gewissermaßen in Schwierigkeiten bringt oder in dieser Konstellation ist es gar nicht so klar, ist die Biologie denn nun künftig die Wissenschaft des Lebens konkreter Organismen oder ist sie eine Art erdgeschichtlicher Wissenschaft, die das Leben in seiner Gesamtentwicklung und da primär das Leben ganzer Arten betrachtet. Man könnte etwas zugespitzt sagen, dass mit Darwin zumindest zeitweilig so eine Art Kluft entsteht zwischen zwei Biologien mit durchaus inkompatiblen Perspektiven. Ganz kurz nur sei erwähnt, dass das auch in der Zeit damals schon gesehen und bearbeitet wurde. Ein Versuch, die beiden Biologien zusammenzubringen, ist das sogenannte biogenetische Grundgesetz, das der deutsche Biologe Ernst Haeckel formuliert hat und in den 1860er und 1870er Jahren vehement vertritt. Haeckels Theorie ist ein wissenschaftliches Kuriosum und deswegen interessant, weil man sehen kann, wie wichtig es war oder wie groß die Anstrengungen waren, um diese wissensgeschichtliche Kluft zwischen den zwei Biologien zu überbrücken. Haeckel hat übrigens mit Hilfe gefälschter Belege die These vertreten, dass jedes einzelne Lebewesen in seiner Embryonalentwicklung die gesamte Gattungsgeschichte wie im Zeitraffer noch einmal durchmacht. Dieses Grundgesetz, warum das nun so ist, ist eine andere Frage, aber dieses Grundgesetz hätte so eine Verbindung gestiftet zwischen der Evolutionsperspektive und der Individualperspektive, also der Genese des einzelnen Individuums. Dieses Grundgesetz zerschlägt sich später wieder. Es hat ja so ein bisschen was von so einer alten Mikrokosmos-Makrokosmos-Idee, dass sich das so reinspiegelt, die evolutionäre Entwicklung in die Entwicklung des einzelnen Individuums. Sie zerschlägt sich aus verschiedenen Gründen. Aspekte davon sind auch nach wie vor interessant. Jedenfalls sehen wir an diesem Phänomen Haeckel sehr gut, wie eine Theorie versucht, auf dieses innere Dilemma der Biologie der damaligen Zeit zu reagieren. Doch, das lässt sich wohl nicht abstreiten, dass er das bewusst gefälscht hat. Es ging da um die Auswertung irgendwelcher Knöchelchen und Befunde und das muss man wohl als ein Fall von nicht ethischer Wissenschaft im Nachhinein deklarieren. Haeckel ist irgendwie eine schillernde Figur, auf die wir übrigens auch nochmal zurückkommen werden. Zum zweiten Punkt, die vielleicht noch dramatischere und philosophisch auch noch spannendere Frage, was passiert mit dem wuchtigen Auftreten der Darwinschen Theorie in der Welt der Konzepte der Handlungsgeschichte? Wie verhält sich die große Linie der biologischen Entwicklung zu der bis dato ja mehr oder weniger einzigen Geschichtskonzeption, mit der gearbeitet wurde, nämlich der Idee einer Ereignisgeschichte, einer Geschichte der Handlungen, Menschen, der Gründe für Handlungen und so weiter, also der geschichtswissenschaftlichen Geschichte. Wie steht das zueinander? Diese Frage ist schwer zu beantworten, in gewisser Weise bis heute auch noch nicht beantwortet. Auch hier haben wir so etwas wie ein Nebeneinanderstehen von unvereinbaren Konzepten. Fürs 19. Jahrhundert muss die Antwort eine doppelte sein, glaube ich. Theoretisch gesehen, so wie ich es in der letzten Woche auch herauspräpariert habe, kann man ziemlich klar sagen, theoretisch gesehen gehorcht die Evolutionsbiologie einer ganz anderen Logik, einer anderen Modellierung als das, was wir im Singular als die Geschichte im Sinne der Geschichtswissenschaft bezeichnen. Theoretisch gesehen ist die Evolution ein einfaches prozesslogisches Schema, das aus einer abstrahierten Beobachterposition und mittels dieser populationsstatistischen Werkzeuge allein Fortpflanzungserfolge sowie über individuellen Bestand in der Zeit in Betracht zieht. Und so ja auch, dass die Entität namens Population definiert. Und insofern ist Überleben von Populationen eine metaphorische Redeweise, wenn man so will. Das biologische Modell betrifft daher, könnte man aus theoretischer Perspektive relativ gut darlegen, den ungleich komplexeren Begriff einer Handlungsgeschichte, also einer Geschichte theoretisch aller Handlungen, deren handelnde Subjekte überdies wir selbst sind, nicht. Man könnte also, und das ist bis heute ein Diskussionspunkt, natürlich auch lange geschichtsphilosophisch darüber nachdenken, was ist denn nun das angemessene Modell von Geschichte? Das ist eine philosophisch sehr viel schwierigere Frage, als das Modell der Evolutionstheorie präzise einzukreisen und wissenschaftstheoretisch zu verorten. Also was immer nun genau Geschichte aus Sicht der Geschichtsphilosophie für eine Gesamtheit ist, für eine Prozesslogik zugrunde legt, wenn wir sie als erzählbares Ganzes behandeln. Es ist jedenfalls was definitiv anderes, anders geschnittenes, anders angelegtes als die Evolution. Praktisch und faktisch ist dieser theoretisch zwar herauszuarbeitende Unterschied dennoch nicht so durchgeschlagen auf die Diskussion. Anders gesagt, schon im 19. Jahrhundert setzt sich im Grunde der gegenteilige Eindruck durch, nämlich der Eindruck, dass das Konzept der Evolution der Handlungsgeschichte traditionellen Typs Konkurrenz macht und letztlich die eigentliche Entwicklungslinie darstellt, sodass man die Evolution der Arten, den Kampf ums Leben und Überleben gewissermaßen als eine Hinterbühne und die eigentlich wirksame Entwicklungslogik jenseits oder im Hintergrund der Handlungsgeschichte aufgefasst hat. Also so eine Art Zwei-Ebenen-Spiel oder vielleicht sogar eine direkte Vermischung, dass das, was hier und jetzt passiert, auch in unseren Handlungen, letztlich sich doch zurückrechnen lässt, auch in seiner Logik, in seinen Gründen, auf so etwas wie ein Kampf ums Überleben oder dergleichen. Praktisch wird also das biologische Modell, das die Diskussion stark beeindruckt, stark polarisiert, schon im 19. Jahrhundert auf die unterschiedlichste Weise mit dem allgemeinen Geschichtsgefühl und Geschichtsbewusstsein vermischt und verbunden. Man könnte sagen, es entsteht ein darwinistisches Klima. Und im Rahmen des sogenannten Sozialdarwinismus, also von Überlegungen, die tatsächlich das biologische Modell auf Kultur, auf das Soziale des Menschen anwenden, wird das Leben entsprechend sowohl im historischen Sinne als auch im biologischen Sinne adressiert und naturalistische wie auch historische oder historistische Sichtweisen vermischen sich oder aber werden in polemischer Weise gegeneinander gesetzt. Also da, um dieses Thema zählt eigentlich die Geschichte der Handlungen oder ist das Eigentliche, was unsere Entwicklung bestimmt, die biologische Evolution, herrscht im Grunde ab Mitte des 19. Jahrhunderts ein heißer Kampf zwischen Disziplinen, zwischen Autoren, auch in Debattenfeldern, die so etwas wie neue disziplinäre Konstellationen hervortreiben. Ich hatte schon angedeutet, dass die Entstehung der Soziologie ganz maßgeblich in diese Zeit hineingehört. Und auch der Schlachtruf sozusagen Naturwissenschaften versus Geisteswissenschaften von beiden Seiten verwendet, erklingt in dieser Zeit und rund um diese Frage, wie steht eigentlich das Thema Evolution zur Frage der menschlichen Handlungen und der Maßstäbe der Politik und so weiter. Betrachten wir heute nun einen Problemknoten, der mit der Entwicklungsfrage, so wie wir sie letztes Mal angeleuchtet haben, leicht verbunden werden kann. Es geht nämlich um das Problem der Vererbung. Also um die Weitergabe von Eigenschaften von den Eltern auf die Nachfahren und damit längerfristig im Laufe der Evolution natürlich auch um die Frage, wie viel von der Entwicklung eines lebenden Individuums durch Anlagen bestimmt wird und wie viel davon nicht ererbt ist. So etwas wie das Faktum der Vererbung muss natürlich ein Darwin oder müssen alle Evolutionstheorien unterstellen als gegeben. Und dass das auch ein Zug des Lebens ist, des Lebendigen, dieser Vererbungsprozess, versteht sich gewissermaßen von selbst. Ist bei Darwin ganz ausdrücklich mitgedacht, wie natürlich auch bei den Physiologen. Aber es ist eben ein weiterer Diskussionsstrang und Arbeitsstrang unterschiedlicher protolebenswissenschaftlicher Disziplinen, die Frage, was ist das denn nun, Vererbung, und wie funktioniert das? Diese Frage ist mit der darwinschen Perspektive überhaupt noch nicht beantwortet. Im Problem der Weitervererbung trifft die Entwicklungsfrage mit dem Thema des Lebensstoffes, also mit der Frage, woraus besteht denn dann eigentlich Leben, was ist das eigentlich, zusammen, könnte man sagen. Denn irgendwie muss die Weitergabe von Eigenschaften, individuellen wie auch Artmerkmalen, ja jedenfalls aus naturwissenschaftlich-empirischer Sicht, stofflich vermittelt sein. Irgendwie muss es Substanzen geben, die das leisten, diesen Vererbungsprozess hinzukriegen. Weder die Reproduktion der Zellsubstanzen noch die Reproduktion der Art geschieht ja einfach so. Und dass das keine irgendwie göttliche Angelegenheit ist, ist aus naturwissenschaftlicher Perspektive sowieso klar. Letztlich stellt also die Fähigkeit zum Wachstum auch als Fähigkeit zur Fortpflanzung und zur Vererbung, beziehungsweise auch als Funktion der Vererbung, eine der singulären Besonderheiten des Lebens dar. Und im Herzen dieses lebendigen Selbstvermehrungsphänomens, das wir in der Vererbung kontinuierlich vor uns haben, steht zunächst einmal, wenn man sich fragt, wie lässt sich das ansprechen, das sicher sehr alte Rätsel der Ähnlichkeit von Eltern und Nachkommenschaft. Wie soll man sich den, wie soll man sich den Vorrat dieser Eigenschaften vorstellen, das Erbgut, und wie soll man sich die Weitergabe, also die Funktionsweise, den Prozess Vererbung biologisch vorstellen? Diese Frage steht in der Epoche des Lebens als biologische Frage offen im Raum. Kehrseite dieses Rätsels ist das ebenso große Rätsel der Identität des Einzelnen. In der individuellen Übernahme des Ererbten, in den kleinen Abweichungen vom Früheren, auch das ist bei Darwin ja unterstellt, es gibt immer Variation. Die Exemplare sind nie wirklich gleich, jedenfalls nicht im Bereich der komplexeren Organismen. Wie steht es darum? Wie kommt es zu dieser Individualität und damit Identität des Einzelnen? Auch das ist genauso erklärungsbedürftig wie die Ähnlichkeit der physischen Abkömmlinge zu ihren Eltern. Es ist nicht zuletzt aufgrund des Abweichungsreichtums der Spielarten, der erkennbaren Spielarten, in denen Nachkommen von ihren Eltern abweichen, zunächst einmal hochgradig unplausibel, in der Vererbung allein zwingende Naturgesetze am Werk zu sehen, also eine Theorie der Vererbung sozusagen als mechanistische Theorie anzulegen. Daher steht die Frage, wie viel ist vererbt, wie viel ist gelernt oder im Leben dazugekommen, auch schon sozusagen auf phänomenologischer Ebene ganz naheliegend im Raum. Die Perspektive, dass es sich hier um etwas handeln muss, das tatsächlich so rätselhaft ist, dass es nicht daran zu denken ist, hier Naturgesetze ausfindig zu machen, die das alles erklären können, das ist die Perspektive, die lange vorherrscht und die auch im 18. Jahrhundert ausdrücklich ausgesprochen wird. Noch Kant beispielsweise schneidet das Konzept der Vererbung so zu, dass es per se kein rein biologisches Konzept sein kann. Er stellt Erbkrankheiten, die ökonomische Erbschuld und die moralische Erbsünde noch auf eine mehr oder weniger vergleichbare logische Stufe, auf der nicht definitiv unterscheidbar sei und auch nicht unterscheidbar sein solle, was den Einzelnen da unter Umständen jeweils vorbestimmt. Kant belässt es bei der Bemerkung, es gebe erfahrungsgemäß eben das Phänomen einer gewissen Anerbung von Eigenschaften, aber unter keinem möglichen Vernunftzugriff lasse sich diese Erfahrung zu einer Gesetzmäßigkeit verdichten. Das schreibt Kant in seiner Religionsschrift, die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 1793. Folgt man, was dieses große Problem der Vererbung angeht, den europäischen Traditionen, und blicken wir uns da noch mal ein Stück weit zurück, dann sehen wir, dass Vererben über Jahrhunderte zunächst einmal hieß Zeugen. Und zwar auf kraftvolle und gesunde Weise Zeugen. Zeugung wird unter anderem im Sinne eines Prägungsvorgangs dann auch sozusagen als Weitergabe einer Form interpretiert. Es ist aber insbesondere, wenn man jetzt das Warum oder wie funktioniert das ins Auge fasst, aus traditioneller Sicht die Folge der Kraft des Samens. Das ist eine antike Vorstellung, die sich im Grunde über das gesamte Mittelalter hinweg und auch in die frühe Neuzeit hinein hielt, in Spielarten natürlich. Ich bleibe da jetzt sehr grob und pauschal, wenn ich das schildere. Auch die Schöpferkraft Gottes, nebenbei bemerkt, hat immer diesen Beiklang von Zeugen ein Stück weit auch. Es ist ja auch Gott Vater, der schafft und der sozusagen am Nullpunkt der Generationenlinien steht. Was vor diesem traditionellen Hintergrund unter den antiken Theoretikern und Ärzten strittig war und auch in der entstehenden naturwissenschaftlichen Anatomie der Neuzeit in der Diskussion war, ist vor allem die Frage nach der Entstehung des Samens, nach seiner Verteilung und nach der Art und Weise seines Wirksamwerdens in der Zeugung. Ganz grob werden da in der Literatur zwei Linien unterschieden. Auch da kann man jetzt wieder lange darüber diskutieren, ob es nur zwei sind und wie die zueinander stehen und so weiter. Aber als Anhaltspunkt ist das hilfreich, die Schule des antiken Hippokrates zu unterscheiden von einer eher aristotelischen Perspektive. Nach Hippokrates entsteht der Samen im ganzen Körper. Folgt man Aristoteles, so bildet er sich ausschließlich im Blut. Auch die Rolle von Mann und Frau wurde unterschiedlich gewertet aus diesen beiden Perspektiven. Nach Aristoteles gibt es weibliches und männliches in der Zeugung, nämlich zwei Samenflüssigkeiten, die sich mischen in der Zeugung. Nach Hippokrates gibt es nur eine einzige Samenflüssigkeit, die bei Männern wie Frauen analog entsteht und primär bei Männern vorhanden ist. Alle antiken Modelle kreisen, auch wenn sie, wie man sieht, zunächst den physischen Unterschied zwischen der Beteiligung der Frau und der des Mannes an der Zeugung eher gering ansetzen. Wichtiger sind diese Flüssigkeiten. Alle die antiken Theorien kreisen entscheidend um das väterliche Erbe, also um die Vaterschaft. Nicht der physiologische oder gar ein biologischer Abstand gibt dem Vater sein Gewicht, sondern der Unterschied in der Kraft. Die prägende Durchsetzungsstärke des männlichen Körpers und des männlichen Samens macht den Unterschied aus und insofern wird das Erbe sozusagen durch den männlichen Samen hervorgerufen. Der Same der Frau umgekehrt wird als einfach schwächer betrachtet, kälter, dünner als der des Mannes und insofern hat er auch weniger Auswirkungen auf die Vererbung. Es sei denn, es treffen eine starke Frau und ein schwacher Mann aufeinander und so weiter. Also da kann man sich so eine Kraftlogik der Durchsetzung vorstellen. Es ist aus dieser Perspektive vor allem der Mann, der für die optimalen Bedingungen und die gelungene Ausführung der Zeugung sorgen muss, um der Nachkommenschaft sein Bestes aufzuprägen, gewissermaßen. Erbschaft wird damit zu einer halb ethischen, halb praktischen Frage. Es ist die Stärke des Vaters, die sich einzuprägen hat, und so werden seine Eigenschaften zwar durch die Substanz weitergegeben, aber auch die Art, wie der Akt vollzogen wird, spielt eine Rolle für den Erfolg dieses Prägevorgangs gewissermaßen. Auf der Linie dieser ganz grob skizzierten antiken Tradition, man könnte das als eine abendländische Grundvorstellung vom Vererben als einer Zeugungskraftsache vorwiegend der Männer bezeichnen. Auf der Linie dieser antiken Tradition differenzieren sich zusätzliche Hypothesen über die Beteiligung innerer Organe und über die genaue Ausgestaltung und Rolle dieser inneren Organe am Zeugungsvorgang erst sehr allmählich aus. Auffällig langsam, könnte man sagen. Die Medizin konzentrierte lange Zeit ihre Vermutungen auf die Frage der Fortpflanzungsflüssigkeiten, also wie genau sind die beschaffen, und auf die alten Themen Temperatur, Kraft des Akts oder Art der beteiligten Erregung. Das wurde also als vererbungswirksam gedeutet. Natürlich werden unter dem ärztlichen Blick der Aufklärungszeit auch sowohl die weiblichen Fortpflanzungsorgane wie auch die verschiedenen Einflussgrößen der weiblichen Fruchtbarkeit anatomisch erforscht. Aber einen über die äußeren Gestaltunterschiede hinausgehenden, tiefergreifenden physiologischen Geschlechterunterschied entdeckt oder, wie der Historiker Lacœur gesagt hat, erfindet die medizinische Wissenschaft erst im Wege einer Anatomie, der zufolge die inneren Geschlechtsorgane nicht nur die Rolle bei der Fortpflanzung, also die zentrale Rolle bei der Fortpflanzung haben, sondern auch regelrechte physiologische Wesensunterschiede zwischen Mann und Frau begründen. Und das geschieht im Grunde erst im Laufe des 18. Jahrhunderts. Dieser Wechsel oder diese Perspektivierung, dass Geschlecht etwas ist, das sich nicht nur an der äußeren Gestalt, zeichenhaft sozusagen, darstellt am Individuum, sondern dass das durch den ganzen Körper hindurchgeht, dass das innen drin tiefgreifende Unterschiede ausmacht und dass die sogar die leitenden Unterschiede sind. Sie sehen, wie wir auch hier wieder diesen typischen Blickwechsel haben zwischen den naturkundlichen Perspektiven des 18. Jahrhunderts und dann dem beginnenden 19. Jahrhundert. Um 1800, also in der Zeit, als die Biologie als Lebenswissenschaft entsteht, geschieht genau das. Ein physiologischer Wesensunterschied ist der Geschlechterunterschied dann, und man kann vielleicht schon wirklich sagen, erstmals. Mann und Frau erscheinen dann nicht nur als durch differente Glieder unterschieden, sondern als Wesen, Individuen mit im Ganzen differenter Körperlichkeit. Nämlich primär einem differenten Fortpflanzungsapparat und dann aber möglicherweise von da ausgehend sozusagen einem ganz grundsätzlich differenten physiologischen So-Sein. Das ist die Perspektive, die im 19. Jahrhundert tatsächlich stark blickbildend ist. Das hat mit der Romantik zu tun. Sie sehen, dass auf vielen Ebenen, auch in der Literatur, in der Kunst, in der Poesie, um 1800 die Geschlechterdifferenz zum Thema wird, in einer vorher so überhaupt nicht denkbaren Weise, nämlich als polarer Gegensatz. Als Gegensatz, der dann auch wieder Ergänzung und spiegelbildliche Symmetrieverhältnisse und dergleichen eröffnet, aber jedenfalls als polarer Gegensatz, so wie Tag und Nacht, Schwarz und Weiß und so weiter. Das ist ein romantisches Thema und ein Thema, das damit am Beginn der Moderne erst entsteht. Die Epoche des Lebens ist also auch eine Epoche der vorher nicht dagewesenen Betonung und Vertiefung der Differenz der Geschlechter. Auch die romantische Liebe, die diese Polarität zu einem, ja, sage ich mal, pathetischen Liebesideal ausbaut, also das Liebesempfinden selbst als Effekt zwischen zwei polar einander entgegengesetzten Zweien stilisiert, gehört hierher. Bei der Polarität hören Sie nicht so unrecht mit, dass in dieser Zeit, wie gesagt, ja auch das Elektrizitätsmodell mit den beiden Polen im Raum steht oder auch die dialektische Logik, denken Sie an Hegel, wo die beiden Gegensätze, das Spiel der Gegensätze über sich hinaustreibt und qualitativ Neues hervorbringt. Also in dieses Klima gehört auch die Vertiefung und Intensivierung des Blicks auf die Geschlechterdifferenz hinein. Halten wir das als Befund fest. Mit der Perspektive auf Leben intensiviert sich der Geschlechtergegensatz, wenngleich er unüberwindbar zu werden scheint in gewisser Weise. Sie sind wesentlich verschieden, so etwas wie ein Geschlechterwechsel oder dergleichen ist nicht denkbar, was früher in bestimmten Grenzfällen, zum Beispiel bei Hermaphroditen, durchaus unproblematisch denkbar war, dass man durch einen Rechtsakt das Geschlecht wechselt und neu festlegt und dann ist das auch in Ordnung. Das ist im 19. Jahrhundert nicht mehr denkbar. Also obwohl auf der einen Seite eben diese Unüberwindbarkeit damit neu in das Geschlechterthema hineingesenkt wird, gibt es auf der anderen Seite diese Konzeption des Lebens, die diese beiden Pole natürlich auch auf neue Weise aufeinander bezieht und aneinander bindet. Also man könnte sagen, einerseits diese Biologie der Inkommensurabilität der Geschlechter und andererseits eine auch so noch nie vorher dagewesene übergreifende Perspektive, die die Geschlechter über den neuen Abgrund hinweg im Zeichen der Lebensfunktion bipolar aufeinander aufeinander bezieht und als sozusagen das zu Vereinigende konzipiert. Dass es Geschlechter gibt, dient der Weitergabe des Lebens. Es erklärt sich durch die gemeinsame Funktion der Vererbung nicht zuletzt. So erscheinen die Geschlechter wie zwei produktive Kontrahenten in einem und demselben Spiel. Die zweiseitige biologische Fortpflanzung ersetzt die ältere, eher einseitige Idee der Zeugung und in diesem neuen Rahmen macht das Erbgeschehen nun, spielt das Erbgeschehen nun eine entscheidende Rolle, und zwar das Erbgeschehen betrachtet als eine reine Naturtatsache. Auch hier, wir sind schon über den Ausdruck Triebe gestolpert oder auf diesen gestoßen, um es etwas weniger flapsig auszudrücken. Auch hier schließt sich sozusagen nochmal eine wuchtige neue Perspektive an, nämlich, ich hatte schon angedeutet, romantische Liebe, die Perspektive, dass es zwischen diesen beiden Polen eine Triebnatur gibt, die diese Vereinigungsperspektive sozusagen als spezielles Kräftespiel, als vereinigungsträchtiges Begehren, als Naturgeschehen organisiert. Dieses physische Kräftespiel wird im 19. Jahrhundert erstmals im Singular angesprochen, als eines benannt und als Naturtatsache behauptet. Es erhält den neuen Namen Sexualität. Auch das ist eine Tatsache, die uns, glaube ich, heute nicht ohne weiteres klar ist und zu den vielen spannenden Aha-Effekten einer Geschichte des Lebens Begriffs gehört. Die Sexualität als Thema, als Begriff, als Forschungsgegenstand, als etwas, das mit der physiologisch und psychologisch kompakten Vorstellung von Trieben und dergleichen verbunden ist, ist eine Realie, die im 19. Jahrhundert erstmals so konzipiert wird und die es vorher in dieser Form nicht gab. Es gab natürlich die Liebe und es gab auch Begehren, aber nicht in dieser sozusagen physiologisch dimensionierten, kompakten Form, wie der Name die Sexualität es dann wirklich machen wird. Die Sexualität, könnte man sagen, ist also ähnlich wie vieles andere, was wir jetzt schon besichtigt haben, ein genuin lebenswissenschaftlich produzierter oder mitproduzierter Sachverhalt. Körperliche Lust und auch den lustvollen Geschlechtsakt natürlich kennen die Individuen sicher seit Menschengedenken. Aber Sexualität gab es keineswegs schon immer, sondern sie datiert als ein solches Konstrukt, könnte man sagen, ein in hohem Maße wissenschaftliches Konstrukt auf das 19. Jahrhundert. Und das wiederum steht neben dem Vererbungsthema und korrespondiert ganz offenkundig sehr eng mit dem Vererbungsthema. Kommen wir nach diesem kleinen Ausflug auf die entstehende Biologie zurück und auf die Vererbungsfrage nach 1859, denn nun, also genau in der Zeit, als das Leben auch schon als entwicklungsgeschichtliche Einheit auf den Plan getreten ist. Also wo diese Doppelkonstellation, die wir jetzt schon vor Augen haben, einerseits die quasi Universalsubstanz der Zelle, andererseits die entwicklungsgeschichtliche Einheit namens Leben schon nebeneinander steht. Was ist in dieser Zeit mit dem Vererbungsthema passiert? Es gab eine empirische Vererbungsforschung im engeren Sinne, also auch wissenschaftlich aufgehängt, solange nicht klar war, welche Substanzen man denn da überhaupt unter die Lupe nehmen muss. Weder die Vermutung, okkulte, also verborgene Kräfte seien da in der Vererbung am Werk, die Kraft, die Zeugungskraft oder dergleichen, noch die Vorstellung, in den Flüssigkeiten, die da im Spiel sind beispielsweise, wären präformiert, schon die Kinder oder das, was dann entstehen soll, angelegt. Das war in der Tat eine Vorstellung, die im 17. und 18. Jahrhundert eine Rolle gespielt hat, die Präformationsthese, die Annahme der Existenz eines winzigen Keimes mit dem ganzen Lebewesen im Miniaturmaßstab schon drin. Auch diese Vorstellung liefert nicht wirklich eine empirische Zugriffsebene. Das hat Vermutungscharakter, ähnlich wie die verborgenen Kräfte, die Zeugungskraft letztlich ausmachen. Es sind vor diesem Hintergrund praktisch zwei Wege gewesen, auf denen man Ende des 18. und dann im 19. Jahrhundert doch begann, die materiellen Übertragungswege von Eigenschaften empirisch zu erschließen, also wissenschaftlich empirisch zu erschließen, nachdem das vorher in den Bereich der Spekulation eigentlich geblieben war, wie das genau funktioniert. Einmal haben wir da das Feld der Pflanzenzüchtung. Schon im 18. Jahrhundert wird in der systematischen Botanik mit einigen Erfolgen herumexperimentiert. Forscher, deren Namen Sie sich nicht merken müssen, etwa Josef Gottlieb Köhlreuther, Karl Friedrich von Gärtner, schöner Name für so einen Botaniker, Charles Nodin, untersuchen Pollenbildung und Bestäubung etwa. Sie verzeichnen die Zweigeschlechtlichkeit der meisten Blütenpflanzen und die Regelmäßigkeiten in der Hybridbildung zwischen Pflanzen. Und sie stellen zum Beispiel fest, dass es Merkmale gibt, die sich mit Verlässlichkeit durchsetzen, wenn man Pflanzenformen auf bestimmte Weise kreuzt. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein blieben solche Erfahrungen allerdings als ein bloß technisches Wissen gewissermaßen liegen. Das war nichts wissenschaftlich Relevantes, dass man wusste, wie man bestimmte Formen in der Pflanzenzüchtung hervorbringt, sondern das war praktisches Wissen irgendwo am Rande der Botanik. Wir können uns erklären, wie es kommt, dass solche Erfahrungswerte aus der Pflanzenzüchtung nicht in dem Sinne sozusagen weiter unter funktionaler Perspektive ausgewertet wurden. Wir befinden uns im 18. Jahrhundert eben noch in der Epoche des klassischen taxonomischen Wissens. Und hier kam es lediglich darauf an, den Weg zu einer Hybridform zu kennen, zu wissen, wie das geht, um sie dann am richtigen Platz und in der passenden Klasse der Gesamtordnung zu verzeichnen. Ein gesondertes Forschen nach Gründen oder nach Hinweisen auf tiefer liegende, verborgene Funktionsgesetze entsprach schlicht nicht dem Stil des Wissens und der Wissensbildung der vormodernen Zeit. Und wir wissen, das war nicht irgendwie ein Fehler oder Dummheit oder fehlende Fortschrittlichkeit, sondern es war einfach ein anderes Organisationsprinzip des Wissens zu dieser Zeit und eben auch der Botanik. Um 1800 treten auch hier etwas anders gelagerte Forschungen hinzu oder auf, nämlich Forschungen, die dann doch den Fortpflanzungsapparat als Ganzes oder als Funktionszusammenhang adressieren. Untersucht wird beispielsweise die Befruchtung als Zweckzusammenhang zentraler Mechanismus für die sexuelle Fortpflanzung, also für die zweigeschlechtliche Fortpflanzung, die Befruchtung jetzt auch wieder im Pflanzenreich, etwa durch die berühmten Bienen, die auf die Blumen fliegen. Das heißt, das Zusammenspiel des Verhaltens der Insekten und der Bestäubung, auf die Blütenpflanzen angewiesen sind. Die ja, also bekanntlich ist es notwendig für die Befruchtung oder Selbstbefruchtung der Pflanzen, dass wohl angepasst, auch vom Timing her und so weiter, Insekt und das pflanzliche Fortpflanzungsorgan zusammenkommen. Das hat also systemischen Charakter, könnte man sagen. Das ist mehr als nur etwas, was Sie an der Pflanze jetzt irgendwie als Gestaltmerkmal verzeichnen, um die Pflanze einzuordnen. Der Durchbruch für die Theorie der sexuellen Befruchtung waren solche Beobachtungen, also das Blüte-Insekt-Zusammenspiel, freilich nicht. Diesen Durchbruch bringt erst die allgemeine Zelltheorie von Schwann und Schleiden. Auch wenn Schleiden selbst von der Zweigeschlechtlichkeit der Pflanzen nicht überzeugt war, gilt nun auf der Basis der allgemeinen Zelltheorie, alles muss Zelle sein, alles ist Zelle. Und damit ist klar, woran jetzt im Blick auf den Fortpflanzungsvorgang näherhin empirisch geforscht werden muss, nämlich an der Zelle, an den beteiligten Zellen als die experimentell zugängliche Lebenssubstanz. Spermium und Ei werden nun genau untersucht und sie werden als Zellen erkannt. Für das Spermium wird das im Jahr 1841 erwiesen, für das übrigens überhaupt erst im Jahr 1827 entdeckte Säugetierei erst sehr spät, erst im Jahr 1861. Also der Beweis, es handelt sich auch hier um Zellen. Die Interpretation des sexuellen Befruchtungsvorgangs als eines Verschmelzungsvorganges dieser beiden Zellen, also Samenzelle, Eizelle, wird weitere 20 Jahre später geklärt. 20 Jahre später, na, stimmt nicht ganz, 25 Jahre später, wenn man es von der Entdeckung des Zellcharakters des Spermiums ausrechnet. 1875 beweist nämlich Oskar Hertwig, der gilt als derjenige, der das belegt hat, dass die sexuelle Befruchtung die Verschmelzung von zwei Zellen, Samen und Ei ist. Diesem Beleg, den Hertwig geliefert hat, gingen dramatische Streitigkeiten voraus zwischen den sogenannten Kontakttheorien, die den Befruchtungsvorgang zwischen den beiden Zellen als eine Form der Erregung deuten, chemisch, biochemisch, elektrisch, wie auch immer, also die beiden Zellen treffen aufeinander und es ist irgendeine Art von Erregungsvorgang, Impuls oder dergleichen, der hier initial ist. Und dann wiederum das andere Lager, das waren die Vertreter der Hypothese Verschmelzung. Aus zweien wird eine einzige Zelle. Ein Zitat: Der Samen wirkt beim Kontakt bei Berührung durch katalytische Kraft. Das heißt, er konstituiert eine in einer bestimmten Form der Umsetzung und inneren Bewegung begriffene Materie, welche Bewegung sich einer anderen Materie, dem Eie, mitteilt und ihr eine gleiche und ähnliche Lagerungsweise der, in ihr eine gleiche oder ähnliche Lagerungsweise der Atome hervorruft. Zitat Ende. Das ist ein Statement eines Kontakttheoretikers von 1847. Und Sie sehen hier sehr schön, welche Hintergrundvorstellung bei diesem Kontaktmodell mitläuft. Samen und Ei reagieren wie chemische Agenzien, wobei, das ist noch so ein wenig hippokratisch gedacht, der Samen die katalytische Kraft mitbringt. Ja? Und dann die Materie im Ei sich ähnlich lagert wie die im Samen aufgrund dieses Impulses chemischer Art, den es vom Samen erhält. Nach 1875, wie gesagt, dominiert dann die Theorie der Verschmelzung, die sich dann wiederum weiter ausdifferenziert. Die Reifeteilung des Eis wird beobachtet, die Rolle der Zellkerne bei dieser Verschmelzung wird deutlich, wird auch sichtbar gemacht. Da wird eifrig mikroskopiert jeweils und die Mikroskoptechnik ist im Grunde auch der limitierende Faktor. Also wie genau kann man sehen, was da mit den Kernen passiert und so weiter. Dies alles belegt zunehmend die aristotelische, könnte man sagen, Verschmelzungsthese. Zwei verschiedene Substanzen treffen gleichgewichtig zusammen, wobei auch im 19. Jahrhundert hier dann zunächst mal dem initiativen Samenfaden die kraftvolle Rolle zugeordnet wird. Zum innerzellulären Ablauf des Befruchtungsvorgangs gab es in den 1860er und 1870er Jahren eine Fülle von mikroskopgestützten Hypothesen, die jeweils spezielle Entitäten oder auch Substanzen als Heimstätte des Erbguts in der Zelle beziehungsweise im Zellkern annahmen. Also hier wurde dann spekuliert und versucht zu modellieren. Was trifft da aufeinander und wo drin steckt jetzt wohl das Erbgut? Darwin vermutete unsichtbare unterschiedliche Gemulae. Ellsberg und Haeckel vermuteten sogenannte Plastidule. Naegeli vermutet ein Idioplasma. Und diese Reihe könnte man jetzt noch verlängern. Also man sucht nach dem Träger, der Trägereinheit und auch der Trägersubstanz in biochemischen Begriffen, die jetzt das Erbgut nun dann irgendwie enthält, wenn diese Zellen da aufeinandertreffen bzw. verschmelzen. Mechanismen der Vererbung, sozusagen eine Logik der Vererbung, kommen in solchen Theorien, die versuchen, dieses Geschehen auf der Substanzebene einzukreisen, eigentlich noch nicht vor. Das ist ganz interessant, ich komme da gleich auch nochmal drauf zurück. Es wird also eher beschrieben, was passiert da und wie kann man die Agenzien und Teile oder Einheiten wohl benennen, sofern man sie denn identifizieren kann. Es wird intensiv mikroskopiert und wie gesagt, es wird benannt und es werden diese spekulativen Einheiten im Zellinneren mit verschiedenen Argumenten gegeneinander gesetzt. Der Zellteilungsvorgang ist natürlich ebenfalls von Interesse, ist ja auch eine Form der Fortpflanzung, die nicht sexuelle Fortpflanzung, also das sich Teilen von Zellen und damit weiter wachsen und weiterleben von Pflanzenzellen beispielsweise. Und auch die Keimzellen sind ja Resultat eines Teilungsvorgangs. Das hatte ich eben genannt. Auch das wird irgendwann gesehen und gilt dann als wichtiges Element dieses Gesamtgeschehens Befruchtung, Zellkernverschmelzung, die Vorbereitung von Zellen, dass sie Samen und Eizellen werden. Es gibt also Empirie der Zellteilung, könnte man sagen, rund um die Zellteilung. Auch Vermutungen, was es da wohl irgendwie, wo da das Erbgut zu lokalisieren sein könnte, aber es gibt keine rechte Theorie. Insbesondere fehlen theoretische Antworten für die beiden zentralen Fragen, ob erstens mit der Weitergabe von Keimzellen, in denen ja dann wohl auch das Erbgut ruhen muss, wohl eine vollständige Vererbung aller Eigenschaften stattfindet. Die Alternative wäre, manche Eigenschaften könnten ja auch erworben werden, also ein Teil der Eigenschaften ererbt, ein Teil der Eigenschaften erworben. Und die zweite Frage ist, ob ausschließlich das Ererbte auch weitervererbt wird. Die Alternative lautet hier, dass auch im Leben erst erworbene Eigenschaften ja weitervererbt werden könnten später. Ein dritter Punkt ist der Streit zwischen denjenigen, dieser Streit ist uns auch schon begegnet, zwischen denjenigen, die die These vertreten, dass Merkmale vollständig vorbereitet, präformiert sind, und denjenigen, die die These vertreten, dass Merkmale auch neu, spontan entstehen können. Und zwar entstehen auch aus nicht organischer Materie. Zur ersten Frage, beziehungsweise zur ersten und letzten, die beiden hängen zusammen. Ist die Vererbung ein geschlossener oder ein von epigenetischen Spontanbildungen durchbrochener oder durch sie ergänzter Vorgang? Sie erinnern sich, Epigenesis hieß diese Annahme der regulären Möglichkeit einer Urzeugung, der Neuentstehung von Lebewesen oder überhaupt organischem Leben. Zellen, Keimzellen oder anderen organischen Partikeln. Zwar vielleicht nicht als Normalfall, aber doch als Fall, mit dem man rechnen muss. Im Zusammenhang mit Schleiden hatten wir das gehabt. Sie erinnern sich, dass Schleiden durchaus die Epigenesis noch für möglich hielt. Gegner der Epigenesis-Theorien waren der frühen Epigenesis-Theorien. Es gab diese These, dass Urzeugung, Spontanentstehung möglich ist, schon im 18. Jahrhundert. Frühe Gegner waren die Präformationstheorien in Form einer These der fertigen Vorformung, also der These, dass die gesamte spätere Form eines Lebewesens ganz, ganz winzig im Keim bereits drinstecken muss. Diese Präformationstheorien waren, die Präformationstheorien des 18. Jahrhunderts, die es auch schon gab, waren, wie man sich vorstellen kann, mit der Annahme göttlicher Vorausbestimmung gut kompatibel. Man sieht Gott selbst vielleicht sogar als Schöpfer dieser winzig kleinen Vorformen, dieses Mini-Menschen, der beispielsweise im männlichen Samen schon drinsteckt. Insofern waren die Präformationstheorien durchaus in dieser frühen Zeit, also vor dem 19. Jahrhundert, vor der Epochenschwelle um 1800, sagen wir mal, eher die traditionsorientierten Theorien. Und die Epigenesis-Theorien waren naturkundliche Theorien, die darauf setzten, dass spontan die Natur auch Lebewesen hervorbringen kann. Die Epigenesis-Theorien rechnen mit Kräften des Neuen, und zwar eben einer aus sich selbst heraus materiell schöpferischen Natur, wenn sie auf Urzeugung, Urkräfte, Wesenskräfte oder auf Kristallisation setzen. In der Zeit der Aufklärung, wie auch in der beginnenden Romantik, dominieren daher zunächst epigenetische Konzepte. Wir hatten das bei Schleiden gesehen, aber um noch einen herauszugreifen, etwas früher, den hier ja auch schon besprochenen Anthropologen Johann Friedrich Blumenbach, das war der mit dem Bildungstrieb, der hat auch über die Zeugung geschrieben und vertrat dabei eine epigenetische Position. Die Natur bringt solche Formen hervor, neu. Mit dem Lebensdiskurs, mit dem Diskurs des Lebens, dann jenseits der Epochenschwelle 1800, verlieren die Formkraftkonzepte des 18. Jahrhunderts an Bedeutung. Das hatten wir uns schon angeschaut. Die Biologie entsteht. Aber auch die Epigenesis-Thesen wirken zunehmend irrational. Diese Spontanprozesse, die sozusagen von außerhalb des Lebens ins Leben hinein funktionieren, passen nicht zu der neuen Universaldynamik namens Leben, auf der die Biologie beruht. Bevor dieses Einheitskonzept des Lebens im Raum stand, war die Epigenesis-Vermutung sehr viel plausibler als aus der Perspektive des Lebens als ja sozusagen romantisch grundierter Großdynamik. Wenn das Leben einer gesamtheitlichen Ökonomie gehorcht, dann stören epigenetische Spontanereignisse gewissermaßen die Rechnung. Sie passen nicht zur Hypothese, alles habe eine Funktion, Sie passen nicht zur Hypothese, dass das Leben eine in sich durchgängig stimmige Dynamik hat. Auch bei Darwin können Sie das gut sehen, wie erst der Verzicht auf die Annahme einer möglichen Spontanentstehung einzelner Arten die Evolutionstheorie als durchgehende Theorie überhaupt möglich macht. Also wenn Arten auch spontan entstehen könnten, würde die gesamte darwinsche Logik so gar nicht wirklich plausibel sein. Also das Monopol der Evolution auf Variation und Selektion als in sich geschlossener Mechanismus passt nicht zu einer zusätzlichen Theorie der möglichen spontanen Entstehung von Arten, beziehungsweise wir könnten ein solches durchgängiges Modell eigentlich gar nicht begründen, wenn wir rechnen müssten damit, dass außerdem auch noch irgendwo irgendwelche Galapagos-Finken vielleicht ganz von alleine entstehen auf irgendwelchen Inseln. Also Darwin hat sich hier klar entschieden, und das ist eine typische Entscheidung, aus der Perspektive des Lebenskonzepts sind solche Epigenesis-Vorstellungen eigentlich irgendwie magisch, mystisch und passen sozusagen nicht in die Gesamtsicht. Man könnte es auch so ausdrücken, eine echte Naturwissenschaft muss determinierte Verhältnisse unterstellen können. Und wo ich solche Spontanunterbrechungen von Regeln habe, habe ich nie determinierte Verhältnisse. Das heißt, ich kann auch da nie wirklich einen naturgesetzlichen Zusammenhang unterstellen. Auch bei der Kontroverse um die Zellentstehung zwischen Schleiden und Virchow war diese Konfrontation mit im Spiel. Sie erinnern sich, dass auch hier das rein biologische Argument Virchows, jede Zelle aus einer Zelle, die das Leben als eine Kontinuität entwirft, dieses Argument, sich durchgesetzt hat gegenüber dem vagen Epigenesis-Argument Schleidens, der auch in Verlegenheit um ein Entstehungskonzept für Zellen noch sagte, dass die Kristallisation aus der Mutterlauge eine Möglichkeit wäre, mit der man rechnen muss. Ohne dass Virchow schon ein Konzept der Zellentstehung im Ärmel hätte, setzt sich dennoch die Annahme, dass es keine Ausnahmen gibt, durch. Das zeigt, wie systematisch sozusagen die Epigenesis-Hypothesen ins Hintertreffen geraten, sofern die Einheitsperspektive des Lebens tatsächlich das Bild bestimmt. Noch einmal anders gesagt, das Leben kennt keine Ausnahmen von sich selbst. Und das gilt dann auch für die Frage der Fortpflanzung, weswegen die Epigenesis-Theorien im 19. Jahrhundert in unterschiedlichen Diskussionen und Debatten mit unterschiedlichen Argumenten Stück für Stück verschwinden. Das Leben selbst durchherrscht und formt die Generationen, indem es allein es ist, das sie determiniert und damit auch den Vererbungsprozess bestimmt. Das ist die glattere, die einheitliche Vorstellung und die Vorstellung, die die einzige Möglichkeit ist, mathematische Aussagen über Merkmalsverteilungen und Wahrscheinlichkeiten zu treffen. Wahrscheinlichkeitsmathematik über Fallgruppen, in denen auch Spontanes passieren kann, ist so nur sehr behelfsmäßig möglich. Also erlaubt jedenfalls keine Heuristik des Findens, des präzisen Findens von Regeln. Wir können also beobachten, wie die Annahme eines deterministischen Universums der Biologie so etwas wird wie die neue Präformationshypothese. Also es sind dann nicht mehr kleine Vorformen von Individuen, die irgendwo drin vermutet werden, sondern einfach die Grundhypothese einer noch zu findenden Regelmäßigkeit, eines irgendwie mathematisch erschließbaren Gesetzes und damit einer mathematisch beherrschbaren Gesamtheit, die für die Vererbungsfrage als einzig seriöse naturwissenschaftliche Perspektive übrig bleibt. Das ist, kann man sagen, bis heute so, wenn man von den berühmten Spekulationen über die Ursuppe absieht, also so einer hypothetischen Urszene, aus der möglicherweise das organische Leben entstanden ist, dann sind Epigenesis-Perspektiven auf Vererbung heute im Großen und Ganzen endgültig verschwunden. Ich sage im Großen und Ganzen, weil in der ganz modernen, avancierten Genetik sich wieder Überlegungen stellen, ob nicht doch auch spontane Ereignisse im Erbgut vererbungswirksam sind. Das ist aber eine Spezialbaustelle, auf die ich jetzt nicht eingehe. Damit zur zweiten Frage. Ist die Vererbung ein von der Ebene der im Lebenslauf des Individuums eintretenden Veränderungen, also dessen, was das Individuum erlebt während seines Lebens, losgelöster Vorgang? Ein Vorgang, der gleichsam durch die Einzelexemplare der Gattung autonom hindurchläuft? Oder schlagen Einflüsse auf das individuelle Lebewesen jenseits der bloßen Selektion von im darwinschen Sinne, also der Selektion des Nachwuchses und des Weiterlebens, auch direkt auf die Erbeigenschaften einer Art durch? Modifizieren Umwelteinflüsse, Erfahrungen etc. das Erbgut? Muss man also gleichsam mit Seiteneinflüssen auf die Erbanlagen permanent rechnen? Sie erinnern sich, der Zoologe Lamarck hatte diese Vermutung gehabt, selbstverständlich eigentlich gehabt, im Zusammenhang mit der Gazelle und der Giraffe. Sie erinnern sich, man streckt sich lang genug und so weiter. Das wäre so ein Umwelteinfluss, der dann das Erbgut, also der sozusagen zu Eigenschaften führt, die weitervererbt werden. Insofern heißt diese Vermutung auch nach Lamarck, also die These, dass Umwelteinflüsse, Erfahrungen und weiteres das Erbgut nachhaltig verändern und beeinflussen können, sodass das als Eigenschaft dann eintrainiert wird, sozusagen dem Erbgut. Diese These nennt man Lamarckismus. Dieser sogenannte Lamarckismus wurde im 19. Jahrhundert heftig diskutiert. Auch da gab es Pros und Kontras und letztlich definitiv verneint. Der Forscher, der hier die entscheidenden Schritte getan hat, heißt August Weismann. Weismann wies nach, dass aus zellbiologischen Gründen ein Einfluss der Umwelt eines Individuums auf dessen Keimzellen ausgeschlossen werden kann. Und zwar, weil bei den meisten Organismen die Keimzellen im Körper schon früh fertig angelegt sind. Biochemisch gesehen sind diese fertigen Zellkerne jedem Einfluss entzogen. Sie können höchstens noch zerstört werden, also physische Verletzung ist möglich. Aber das ist ja nicht das, was die Lamarckisten meinen. Die Lamarckisten meinen ja, dass sich sozusagen Eigenschaften dort etablieren können in diesem Erbgut. Und das ist nach Weismann ausgeschlossen. 1885 hat Weismann seine Theorie von der absoluten Kontinuität des Keimplasmas, wie er die Erbsubstanz nannte, formuliert. Also Sie merken, wir rutschen jetzt schon Richtung Ende des 19. Jahrhunderts. Absolute Kontinuität des Keimplasmas. Im Hinblick auf die Logik, die daraus resultiert, für die Frage, was ist Vererbung eigentlich, ist das eine revolutionäre These. Wir sind sehr stark schon daran gewöhnt, dass es sich so verhält. Es lohnt sich, sich das nochmal einen Moment lang vor Augen zu führen. Die These lautet ja, die mit Weismann, also mit dieser Kontinuität des Keimplasmas, dann definitiv im Raum steht. Die These lautet, die Keimbahn, also die Ebene der Erbanlagen im Körper, ist von dem konkreten Körper, der diese Anlagen in sich trägt, im Prinzip vollständig getrennt. Wir werden zwar zu dem, was wir sind, auf der Basis dieser Erbanlagen, aber wir geben diese Erbanlagen gewissermaßen unabhängig von dem, was dann aus uns noch so alles wird, so wie empfangen, auch irgendwie weiter. Niemals also wirkt etwas körperlich Erlebtes aus der somatischen, also der körperlichen Realität des Einzelnen, auf die Ebene der erblichen Eigenschaften ein oder zurück. Heute sagen wir nicht mehr, Keimplasma ist kontinuierlich oder dergleichen, sondern wir sprechen vom Genotyp, der von einem sogenannten Phänotyp, also von dem individuellen Erscheinen, das sich ausprägt auf der Basis des Genotyps, strikt unterschieden ist. Die biologische Determination der Gattung erfolgt allein auf der Ebene des Genotyps oder der Genotypen, die im Erbgut angelegt und bewahrt sind. Das ist die Weichenstellung, die mit der Weismannschen Theorie verbunden ist. Und sie ist wichtig für die weitere Modellierung der Vererbung. Eine erste Konsequenz ist, auf der Suche nach einer Regelmäßigkeit in der Merkmalsvererbung kann man sich auf ein autonomes Geschehen konzentrieren. Man kann versuchen, diesen Erbgang, dieses Wandern der Merkmale durch die Exemplare sozusagen als einen eigengesetzlichen Vorgang zu erschließen. Eine zweite Konsequenz: Es lohnt sich, hier nach einer mathematischen, genauer nach einer statistischen Regelförmigkeit zu suchen, in dieser faktischen Weitergabe von Merkmalen. Also es lohnt sich, nach einem mathematisch grundierten Gesetz der Vererbung zu suchen. Würde die Umwelt Einfluss haben, dann gäbe es ja sozusagen Epigenesis auf der Ebene des Genotyps. Da könnten dann irgendwie singuläre Sachen auftauchen oder aufpoppen. Dann könnte man keine, in dem Sinne, auf statistischer Herleitung beruhende Gesetzmäßigkeit der Vererbung selbst auf dieser Ebene ermitteln. Man müsste die Geschichte der jeweiligen Umwelteinflüsse und die Geschichte der jeweiligen einzelnen Faktoren, die da noch auftauchen, miterzählen, zugespitzt gesagt. Das ist aber nicht der Fall, sondern auf der Basis des Weismannschen Modells kann man mathematisch-statistisch auf diesen Vorgang zugreifen. Dritte Konsequenz: Das Phänomen der Vererbung ist eindeutig keine Sache der persönlichen Geschichte, sondern es ist, wenn wir nochmal diese beiden Ebenen nehmen, Individuum, Art, es ist mit der Evolution der Art eng zusammengeschlossen, das Phänomen der Vererbung. In der Vererbung steckt gewissermaßen die Evolution. Es sind die Erbeigenschaften der Population, die sich durchs Individuum hindurch entwickeln. Und es sind nicht primär gewissermaßen die Erbeigenschaften der Individuen, die zusammenkommen, und das war es dann. Also die zusammenkommen von zwei Individuen beispielsweise. Auch das ist wichtig, weil auf diese Weise weiß man, ein Modell schafft, das die Vererbungswissenschaft oder die Vererbungslehre oder die Vererbungsforschung mit der Evolutionsforschung verbindbar macht. Erst mit der Trennung des Phänotyps vom Genotyp schließt sich im Medium Vererbung also der Kreis eines Ganzen, einer Biologie, die die Population, das Individuum mit seiner Physiologie und auch eben das Zellgeschehen, diese Zellverschmelzung und so weiter zusammendenken lässt. Es gibt den geschlossenen Genpool, wie wir das heute nennen, also die reine Zirkulation des Erbguts aus der Weismannschen Perspektive. Und für die Individualperspektive heißt das wiederum, im Medium der Eltern ist es in letzter Instanz stets die Gattung, die sich im Kind und in den Nachfahren ausdrückt. Nicht die Elternschaft allein. Gemessen am Großgeschehen eines Lebens als rein biologischem Vererbungsdrama aller ist das individuelle Leben sozusagen nur ein Teileffekt, eine kleine Welle im großen Strom. So könnte man das vielleicht metaphorisch ausdrücken. Die Metapher des Stroms wird da auch vielfach verwendet. Der Streit um den Lamarckismus, also diese Zusatzeinflüsse, die aus dem individuellen Leben stammen, der Streit um die sogenannte indirekte Vererbung, wird nach Weismann allerdings interessanterweise noch lange fortgeführt. Warum ist das so? Das wäre wieder Thema für sich. Es ist ganz spannend. Man könnte sagen, es hat erziehungspolitische Gründe. Die Vorstellung unveränderlicher Erbeigenschaften und damit die Nichtvererbung des Erlernten wurde abgelehnt. In der Biologie hatte sie sich im Grunde durchgesetzt. Sie wurde aber doch abgelehnt, namentlich von sozialistischen Reformpolitikern und auch von Naturwissenschaftlern, die sich sehr stark in diese politische Richtung engagierten und bekannten. Was war das Problem? Mit dem sogenannten Weismannianismus wurde aus der Biologie, aus Sicht dieser Fraktion, so etwas wie ein Zwang, ein Zwangskorsett, eine Grenze auch für Reformpolitik, eine Grenze für das Bessermachen des Menschen. Wenn das, was wir individuell jemandem beibringen oder vielleicht einer ganzen Generation beibringen, sich an die nächste Generation nicht vererbt, die gewissermaßen immer wieder neu von Null anfangen müssen, die Generation, dann ist das, vorsichtig gesprochen, ein limitierender Faktor, dramatisch gesprochen ein Schock für die Fortschrittsvisionen, die im 19. Jahrhundert namentlich im sozialistisch geprägten Lager ganz wichtig und inspirierend waren. Noch Mitte des 20. Jahrhunderts vertrat daher beispielsweise die sowjetische Genetik offiziell eine lamarckistische Position. Unter dem mächtigen Mann der damaligen Biologie, Trofim Denisowitsch Lysenko, galt die Doktrin von der Beeinflussbarkeit der Erbanlagen weiter, obwohl die Genetik schon längst auf anderen Pfaden erfolgreich forschte. Die sowjetische Genetik musste die Genetik der vom Individuum unbeeinflussbaren Keimbahn gewissermaßen von Staats wegen ablehnen. Während, das tat sie dann auch, und sie tat leider, muss man sagen, nicht nur das, sondern sie probierte auch weiter die sowjetische Forschung aus, qua Erziehung, qua Training gewissermaßen, qua gewaltsamer Verhaltensprägung, das Erbgut zu belehren. Also in die Generationen Veränderungen einzubauen im Verhalten. All das geschah nicht nur, wie man vielleicht in verkürzter Sicht auf die leninistisch-stalinistische Vergangenheit denken mag, sozusagen aus allgemeiner autoritärer erziehungsdiktatorischer Bedenkenlosigkeit, sondern es geschah ein Stück weit in der Hoffnung, dass das Ergebnis solcher Erziehung sich vererben würde. Kommen wir zurück zur Zellbiologie. So sehen wir sofort, dass die Weismannsche These von der Autonomie der Vererbung nicht nur dem Lamarckismus den Boden entzieht, sondern dass sie auch gut zur zellbiologischen Forschung passt. Dass das Zellinnere von der Umwelt relativ weit weg ist, namentlich das Innere der Keimzellen, bestätigt zumindest indirekt, dass man die gesuchten Erbmechanismen ihrer Substanz nach tatsächlich in diesen Zellen suchen und finden kann. Und es unterstützt die Vermutung, dass man die Lösung des Problems der Übertragung der Merkmale und Eigenschaften in der Vererbung unter rein biochemischen Gesichtspunkten weiter betreiben kann. Wenn sich die Vererbung wirklich nur der Kontinuität der Substanz der Keimzellen verdankt, Keimplasma, wie gesagt, in der Weismannschen Begrifflichkeit, dann muss es eine biochemische Ausgestaltung der einzelnen Erbeinheiten geben. Das ist auch Weismanns Vermutung. Und er betont, dass diese Einheiten natürlich nicht kleine Vorformen dessen sein können, was später einmal aus der Keimzelle erwächst. Also er grenzt sich klar ab von diesen alten Präformationslehren, die so winzig kleine Menschlein vermuteten irgendwo im Körperinneren. Sondern nach Weismann müssen diese Vorformen, auf denen die Vererbung irgendwie beruht, sowas wie determinierende Zwischenstücke sein. Also arbeitende Lebensteilchen, die in den Gang der Entwicklung in bestimmter Weise derart eingreifen, dass der Teil, den sie zu bestimmen haben, dabei herauskommt. Das war ein Zitat Weismann. Also so eine werkzeugartige Sache muss das sein. Nicht das, was später entsteht selbst, sondern das arbeitende Lebensteilchen, das bestimmt, was dabei herauskommt. Weismann entwickelt ein komplexes Modell dieses Bestimmungsgeschehens und eine Fülle von unterschiedlichen Einheiten, die da irgendwie wirksam sind. Die kleinste Einheit nennt er Biophore. Biophore sind für die physiologischen Abläufe zuständig. Sie sorgen, wenn man so will, für das phänotypische Geschehen im Organismus. Und Gruppen von Biophoren bilden Steuerungseinheiten, die er Determinanten nennt. Determinanten sind genotypisch. Da sehen Sie schon, wie sich das, was wir gewöhnt sind, Gen zu nennen, ein Stück weit auch schon abzeichnet, wenn man jetzt so einen Blick, da entsteht schon das, was wir heute kennen, auf diese Zeit richtet. Aus den Determinanten bilden sich wiederum nach Weismann sogenannte Iden. Das sind die Dinge, die man in den Zellkernen als Fäden sehen kann. Sie merken, hier kommt uns einiges schon recht vertraut vor. wir neigen jetzt dazu zu sagen, ah, das ist ja schon fast das Gen, was man da bei Weismann findet. Das ist natürlich ein Stück weit auch schon nah dran. Man muss sich aber zunächst mal, denke ich, diese Weismannsche Genetik auf Abstand angucken. Es trennt auch vieles noch, die Weismannsche Sicht von der Sicht, die später eingenommen wird nach Mendel. Interessant ist, wie wichtig bei Weismann bestimmte Weichen gestellt werden durch den konsequenten Ausschluss anderer als biochemisch-atomistischer Erklärungsmittel und durch die Art des Modells, durch diese Idee, dass funktional ausdifferenziert eine Bestimmungsmatrix in der Zelle im Zellkern steckt, eine Bestimmungsmatrix rein biochemischer Machart und die Vererbung gewissermaßen auf diese Art von kleinsten Bestimmungsteilchen aufsetzt. Mit ganzheitlichen Formkräften, irgendwelchen Lebenskraftanmutungen oder dergleichen wird auf diese Weise radikal gebrochen. Eine Logik der Partikel wird angebahnt, die hier tätig sind. Und der Vererbungsvorgang, das hatte ich zitiert, wird als determiniert, also als genetisch gesteuert, gedeutet. Die Metapher vom genetischen Programm ist erst nach Weismann entstanden. Ebenso stammt der Name Gen und stammt die damit verbundene Vorstellung von der bloßen Informationseinheit, die hier eine Rolle spielt, nicht von ihm. So gesehen blieb Weismanns Theorie ein bisschen starr und ein bisschen fixiert auf die Frage dieser Zellkomponenten und der Vorfindlichkeit verschiedener beteiligter Elemente im Zellkern. Gleichwohl sehen Sie deutlich, was für einen wichtigen Schwelleneffekt die Weismannsche Theorie hat. Entscheidend für den endgültigen Umbruch, der die Vererbungslehre auf das Gen neu gründet und dann eben eine Genetik tatsächlich entstehen lässt, ist nicht das, was Weismann und seine Generation, diese Forschergeneration dann ja schon lang betrieben hatte, die immer feinere Erschließung des Innenlebens der Zellen, die immer genauere Empirie und dergleichen, sondern, das ist jetzt auch wissenschaftshistorisch interessant, entscheidend ist ein rein logisch bedingter Durchbruch in der Vererbungstheorie. Das passiert 1900. Dann entdeckt man nämlich die Schriften Gregor Mendels. Und erst mit diesen Texten Mendels beginnt, wie gesagt, die auf das Gen gesetzte Genetik und damit eine neue Biologie. Mendels Thesen zielen nicht auf einen vererbungsphysiologischen, sondern auf einen vererbungslogischen Sachverhalt. Sie betreffen den Erbgang und zwar aus der Ebene einer statistischen Betrachtung. Entdeckt wurden die Thesen 1900, sie sind aber älter, sie stammen tatsächlich bereits aus dem Jahr 1866, sind aber nach ihrer Veröffentlichung in einem Fachblatt einfach unbeachtet liegen geblieben. Nach sorgfältiger Auswertung von Pflanzenkreuzungsversuchen, Sie sehen, Mendel gehört in die Gruppe dieser Botaniker, die eine Menge Wissen so aus praktischem Arbeiten heraus, das aber nicht in die Naturwissenschaft der Zeit wirklich gedanklich aufgenommen wurde. Mendel hatte Pflanzenkreuzungsversuche sehr gründlich ausgewertet und er nimmt erstmals feste Gesetzmäßigkeiten in der Weitergabe von autonomen Merkmalen an. Merkmalen, die dominant sein können oder rezessiv. Stichwort Erbsenpflanzen. Ich vermute, den puren Ablauf der Mendelschen Experimente haben Sie alle in der Schule diskutiert. Ich will das jetzt nicht alles referieren. Wichtig sind die Einsichten, die mit Mendel im Raum stehen. Die erste, die Weitergabe von rezessiven Merkmalen erfolgt im Verhältnis 1:3 und aus der Art, wie dies geschieht, lässt sich folgern, dass stets die Kombination von zwei Grundmerkmalen, das ist, was weitergegeben wird, sodass auch deren Kombination den Phänotyp der nachfolgenden Generation bestimmt. Zweitens, der Anteil der von beiden Eltern stammenden Merkmale eines Individuums ist stets gleich groß. Das Erbgut besteht also stets aus zwei, wiederum zwei geteilten Hälften. Drittens, Die Stammmerkmale verändern sich im Laufe des Erbgangs im Prinzip nicht. Merkmale verschmelzen zum Beispiel nicht etwa plötzlich miteinander oder sie verschwinden auch nicht, sie entstehen nicht neu und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, er entspricht dem logischen Ausschluss der spontanen Neubildung von Merkmalen. Dann und nur dann, wenn sich die Stammmerkmale im Laufe des Erbgangs nicht verändern, kann man sicher sein, dass in der Masse der Erbmerkmale eine Art feste und auch in der Zeit stabile Kombinatorik herrscht und sich daraus gewissermaßen ja, die Grammatik der Vererbung erschließen lässt. Eine Weitergabe von Merkmalen über beliebig viele Folgegenerationen hinweg in einem solchen gleichbleibenden Rhythmus des Gangs der Faktoren. Mit Mendel kann nun also jede Eigenschaftenmischung auf separate Grundmerkmale zurückgeführt werden. Die Überkreuzung mischt mit statistisch zuverlässigem Ergebnis. Sie lässt nichts verschwimmen, verschmelzen, verschwinden. Umgekehrt lassen sich, weil das so ist, dann auch diese dominanten und rezessiven Grundmerkmale rechnerisch identifizieren. Wenn man die Mendelschen Gesetze kennt und sie mittels der Formel 1 zu 3 oder 3 zu 1 anwendet auf die empirischen Befunde, die man vor sich hat. Man kann also aus diesem determinierten Geschehen dann auch ein heuristisches Instrument zur Findung von solchen Grundmerkmalen gewinnen. Mendel betrachtet allein das autonome Merkmal. Was ihn nicht interessiert, ist, wie das in der Zelle ganz genau gemacht ist, biochemisch. Das braucht er gar nicht zu wissen, weil er statistisch operiert. Er betrachtet das Merkmal, also das, was man erkennen kann, was man beobachten kann, am fertigen Exemplar. Und das ist, sehen Sie, eine ganz andere Perspektive als diese Zellforscherperspektive, die in das Innere des Zellkerns gucken und versuchen, diese Biophoren oder was immer das genau ist, zu identifizieren, die da das Erbgut enthalten. Die Schlichtheit dieses Zugangs bei Mendel, die auf die Frage nach der inneren Logik der Merkmalsweitergabe, also der Übertragungsgesetze, konzentriert ist und die sich um die Stofflichkeit gar nicht kümmert, die ist es, die die neue Perspektive der Genetik inspiriert und prägt. Man könnte sagen, die Draufsicht des Züchters, die pragmatische Sicht des Züchters und der gewonnenen Eigenschaften am Individuum bringt einen Abstand ins Spiel, der der Zellforschung gefehlt hat, die versucht hat, auf der Substanzebene diesen Vorgang zu erfassen. Schon die Evolution Darwins hatte eine umfassende Historizität des Lebendigen nicht nur eingeführt, sondern sie auch auf eine neue Einheit bezogen, nämlich auf die Einheit der Art. Die Genetik des Mendelschen Typs stellt nun für dieselbe Historizität des Lebendigen noch einmal eine etwas andere Bezugseinheit her, nämlich diejenige der Generationenfolge und dieses Vorhandenseins, dieses Pools, wie wir heute sagen, der Merkmale. Die Biologie der Evolution und die Biologie der Vererbung sind verbindbar, aber sie sind nicht identisch. Die mathematischen Werkzeuge von Darwin und Mendel sind verwandt, sofern es hier jeweils um Populationsstatistik geht, wenn man so will. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung, der Probabilismus mitsamt den daraus gewonnenen statistischen Verfahren sind eine wichtige Verbindung zwischen Evolutionslehre und Genetik, aber different sind die Konstrukte gleichwohl. Also die Ebene der Merkmalsbetrachtung ist eine andere als diejenige, die in evolutionärer Hinsicht auf die ganze Art gerichtet ist. Auf der anderen Seite ist die Mendelsche Genetik mit der Zellphysiologie, die sie ein Stück weit ja beiseite zu schieben vermag, gleichwohl auch verbindbar, sofern die Zellphysiologen jetzt suchen können nach Prozessen in der Zelle, die diesen errechneten quantitativen Verhältnissen, auf der die Mendelsche Genetik beruht, entsprechen. Und da ist mal das allererste die Hälftigkeit der Anteile der Eltern, die von der Physiologie dann auch wieder aufgenommen werden kann. Sie sehen aber, darauf will ich hinaus, die verschiedenen Biologien, sage ich mal, die Fracht der verschiedenen biologischen Methodologien, Zugriffsstrategien und Modellierungen, die in einer einzigen Biologie versuchen müssen, sich zu verbinden, die Fracht wird immer größer. Jetzt auch noch mit der Erblehre als Genetik und nicht nur als Zellforschung. Der Lebensbegriff wird damit auch immer weiter ausgedehnt. Auch diese Merkmalsdynamik auf der Ebene der durch Mendel erschlossenen Kombinatorik in der Vererbung nun selbst, also in dem, was in der Kernverschmelzung da irgendwie passiert, ist ja wiederum Leben. Also auch hier müssen wir einen Lebensbegriff nun auch wieder andocken oder wird ein Lebensbegriff fällig, der hier nun wieder einen neuen Typ von Dynamik umfassen soll und auch substanziell nochmal wieder neue Fragen aufwirft. Das Thema Gen, ich hatte das schon angedeutet, wird ja dann später zu einem Thema, das eine informationelle Perspektive hervorbringt. Letztlich ist das ganze Thema Information nicht zuletzt durch die Genetik mit auf den Weg gebracht worden, auch die Kybernetik, die Informatik und so weiter sind in dieser Hinsicht mit der Genetik verwandt. Was ist Information in substanzieller Hinsicht? Wie kann in der Zelle Information transferiert werden? Das sind abenteuerliche Fragen und der Lebensbegriff muss das alles nun auch mit umspannen. Also die informationelle Fragestellung, noch nicht 1900, Mendel redet nicht von Information, aber es zeichnet sich ab, wie die auch in das Lebensthema einwandert, jetzt auf der Ebene der Vererbungsbiologie, einer weiteren Biologie neben der Physiologie, neben der Evolutionsbiologie. Und letztlich schneiden sich, das darf man ja auch nicht vergessen, all diese Dynamiken im Individuum. Das heißt, die philosophischen Fragen kulminieren auch und auch sie hängen letztlich am Lebensbegriff. Wir werden darauf noch in Ruhe zu sprechen kommen, wie die Frage nach dem Status des Individuums in diesen verschiedenen Großdynamiken, die alle irgendwie zum Leben gehören, dann auch die Philosophie neu herausfordert und zu ganz unterschiedlichen Ansätzen sogenannter Lebensphilosophien geführt hat. Ich komme damit jetzt zum Schluss. Halte noch mal fest, es gibt im 19. Jahrhundert nicht den von der Philosophie wie auch den Naturwissenschaften, Physik und Chemie sich abkoppelnden einen Diskurs der Biologie, sondern es sind mehrere Biologien, verschiedene aufeinander abgestützte Biologien, die das Konzept einer Natur des Lebens ausarbeiten, aber auch permanent vervielfältigen und neue Inkompatibilitäten hineintragen. Ein weiteres Thema, eine sozusagen vierte Biologie, könnte die der Sexualität sein, die ich kurz gestreift habe als auch neu auftauchende Thematik. Die Sexualwissenschaft entsteht ebenfalls im 19. Jahrhundert. Damit zur Zusammenfassung. Erstens, bis an die Schwelle der Moderne ist es eine ominöse Kraft, durch die sich Elterliches und vor allem Väterliches in der Zeugung dem Nachkommen einprägt. Doch noch Kant will Erbkrankheit, Erbschuld, Erbsünde logisch und moralisch mehr oder weniger analog behandelt wissen, weil es das Phänomen der Anerbung von Eigenschaften so zu nehmen gilt, dass wir dem nicht im Sinne einer Naturgesetzmäßigkeit irgendwie uns annähern können. Regelmäßigkeiten in der Vererbung kennt man, auch das schon seit Jahrhunderten und das auch im 18. Jahrhundert, aber das sind offene Erfahrungswerte, Züchterwissen sozusagen, praktischer, pragmatischer Art. Zweitens, in der Epoche des biologischen Lebens beginnt die Verwissenschaftlichung der Vererbung. Ein Modell der Weitergabe von Eigenschaften ohne Seiteneinflüsse, in Anführungsstrichen Seiteneinflüsse, entsteht mit vielen Vorläufen dann in dramatischen Debatten in den Jahrzehnten zwischen Darwin und Weismann. Also zwischen den ausgehenden 1850ern und den 1880er Jahren. Sowohl die Möglichkeit der spontanen Urzeugung, Epigenesis, als auch die Vererbung erworbener Eigenschaften, der Lamarckismus, werden im Zuge der sich ausdifferenzierenden Biologie ausgeschlossen. Der Lamarckismus ist allerdings etwas, das noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts in der Diskussion bleibt. Ich hatte kurz skizziert, in welchen Zusammenhängen. Drittens, auf der Basis der Zelltheorie wird zunächst substanziell der Aufenthaltsort des Erbguts und der Mechanismus des Vererbens erforscht. Physiologisch, biochemisch, mit dem Mikroskop und mit sozusagen klugen Überlegungen, wie man sich diesen Prozess wohl vorstellen kann. Die abstraktere Frage nach statistischen Merkmalen nach statistischen Gesetzen in der Merkmalsweitergabe bleibt in dieser Phase liegen. Wir haben Weismann als Beispiel für einen sehr anspruchsvollen, modellierenden Forscher auch, der diese zellphysiologische Vererbungsforschung Ende des 19. Jahrhunderts repräsentiert. 1900 wird dann die statistische Merkmalsforschung mit dem in der Zwischenzeit erreichten Stand der Zellphysiologie zusammengebracht. Stichwort hier diese verspätete Entdeckung der Mendelschen Kreuzungsversuche, mit der die Genetik entsteht. Viertens, der Lebensbegriff spaltet sich im Zuge dieser biologischen Ausdifferenzierung im Grunde weiter auf. Er bleibt hier überall im Spiel, aber er leistet immer mehr und immer unterschiedlicheres. Das Leben des Erbgangs, also gewissermaßen das Leben auf genetischer Ebene, tritt zum physiologischen Leben des Organismus und zum Leben der Art und man könnte auch sagen, als viertes noch zum Sexualleben hinzu. Soweit für heute. Bis nächste Woche.